Ja, wenn wir all diese wunderbaren Wahrheiten, die wir heute im Laufe des Tages gehört haben, wenn wir von der Gnade gehört haben, wenn wir gehört haben, dass Gott uns Glauben geschenkt hat, wenn wir gehört haben davon, dass die Schrift allein ausreichend ist, wenn wir gehört haben, dass wir jemanden haben, der uns als Sühneopfer gedient hat, als stellvertretendes Opfer für uns, den Preis der Sünde gezahlt hat, den Zorn des Vaters auf sich genommen hat. Wenn wir all diese wunderbaren Wahrheiten, die hier uns präsentiert sind, in Kurzform, wenn wir darüber nachdenken, dann können wir nicht anders, als zum Lobpreis Gottes zu kommen. Das ist den Autoren der Schrift so passiert. Wenn immer sie diese Wahrheiten niedergeschrieben haben, dann konnten sie nicht anders. Sie führten immer zu einer Doxologie, zum Lobpreis. Und das ist nur angemessen. Wenn wir sagen, soli deo gloria, allein Gott die Ehre, dann müssen wir fragen, warum allein Gott die Ehre und wie ehren wir Gott? Und diese Fragen wollen wir natürlich beantworten. In der Reformation ist es zur Verdunklung des Evangeliums gekommen. Ein Evangelium, das keines mehr war, und ein Evangelium, das keinen Menschen verändern kann. Und so wurde die Kirche zu einer Kirche von Räubern. Räuber, die Gott die Ehre raubten. Statt dem Schöpfer die Ehre zu geben, wurde dem Geschöpf die Ehre gegeben. Mit einer falsch präsentierten Gerechtigkeit im Mittelalter stand nicht weniger auf dem Spiel als die Ehre Gottes. Ein Wort, das durch Menschenwort ergänzt, oder ein Wort Gottes, das verdrängt, führt zwangsläufig zu Korruption. Und das ist die größte Tragödie in der Menschheitsgeschichte, wenn die Kreatur dem Schöpfer die Ehre nimmt. Die größte Sünde ist nicht die Vergewaltigung von Menschen, das Verbrechen, ein Bankraub, ein Banküberfall oder was immer an den Menschen getan werden kann, sondern die größte Sünde ist, dass wir Gott die Ehre nehmen. Und dabei ist das Wort Gottes sehr deutlich, wenn es zum Erbringen von Ehre kommt. Wir kennen das aus verschiedenen Briefen des Neuen Testaments, wir kennen es aus dem Alten Testament. Mein Motto für mein Leben war es vor vielen Jahren, als ich begriffen habe, worum es wirklich geht. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Ihm sei Ehre in der Gemeinde. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um den Menschen, es geht nicht, dass wir in den Himmel kommen. Das ist nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist, dass Gott Ehre bekommt. Und so sehen wir in einem Panoramablick des Römerbriefes, wie Paulus, nachdem er uns die wunderbaren Heilstaten, die wunderbaren Taten Gottes vor Augen malt, die Barmherzigkeiten Gottes vor Augen malt, sehen wir, wie er in einen Lobpreis verfällt. Und dort lesen wir am Ende des ersten Teiles vom Römerbrief, dem dogmatischen Teil in Kapitel 11, Vers 36, und wir haben diesen Text heute schon gehört und gelesen, da heißt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Dieser Vers aus dem Römerbrief, der das Ende der Doxologie und am Ende des ersten Teiles des Römerbriefes erscheint, der soll mir jetzt auch als Leitfaden dienen für das Thema Soli Deo Gloria. In Kapitel 11, 33 bringt Paulus sein Staunen über die Taten und das Wesen unseres Gottes zum Ausdruck. Und dieses Staunen finden wir gerade in diesen vier Versen, 33 bis 36. Und ich lese die davor erwähnten Verse auch vor. Und da heißt es, oh, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Und jetzt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus schreibt den Römerbrief und er klimmt dabei gewissermaßen die geistlichen Höhen der Wahrheit über die wunderbare Weisheit und Erkenntnis Gottes, wie sie in dem gnädigen Erlösungsplan Gottes in seinem Brief dargelegt werden. Und er beginnt den Römerbrief, indem er aufzeigt, wie notwendig die Gerechtigkeit Gottes ist. Die Gerechtigkeit Gottes ist erforderlich, weil aufgrund der Sündhaftigkeit der Heiden in Kapitel 1, die Sündhaftigkeit der Juden in Kapitel 2 und zusammenfassend ausgedrückt in Kapitel 3 die Sündhaftigkeit aller Menschen keine menschliche Gerechtigkeit das vorgegebene und erwartete Ziel erreichen kann oder sie können. Gottes Gerechtigkeit ist erforderlich, denn alle Menschen haben gesündigt und verfehlen der Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Mit dem Sündenfall war es vorbei. Mit der ersten Sünde kam die Sünde in die Welt und wurde von Generation zu Generation weitergereicht. Paulus zeigt auf den ersten Seiten des Römerbriefes auf, wie nötig die Barmherzigkeit Gottes für jeden Menschen ist. Denn es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht am Ziel der Herrlichkeit Gottes vorbeilebt. Wir alle fehlen. Kapitel 3, die Verse 10 und folgende sind eine dramatische Beschreibung des Zustandes des Menschen. Und er spricht nicht von irgendwelchen Schwerstverbrechen, sondern er spricht von dir und von mir. Er spricht von einer Verderbtheit des Menschen, wie wir sind. Und wir sehen, dass wir die Schrift brauchen, um zu erkennen, wer wir sind. Wir vergleichen uns nicht mit anderen Menschen. Das haben Pharisäer immer gerne getan. Und wir haben eine Tendenz dazu, das auch zu tun. Wir können immer jemanden finden, der nicht so gut abschneidet wie wir. Aber wenn wir uns am Wort Gottes vergleichen, verfehlen wir einfach die Herrlichkeit Gottes. Ich bin so dankbar für den Vortrag über die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist die Summe aller seiner Eigenschaften. Unser Gott ist herrlich, er ist heilig, er ist abgesondert, er unterscheidet sich von allem, er ist kein Geschöpf, er ist Gott. Und in dieser Herrlichkeit wird eine besondere Eigenschaft, ein besonderes Attribut, eine besondere Tugend Gottes, nämlich seine Gnade, ausgesondert. Sie wird beiseite gesetzt und sie ist Herrlichkeit. Und deshalb sind wir, wie der Epheserbrief sagt, vorherbestimmt zur Sohnschaft, auf dass wir etwas sind zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Die Gnade ist Herrlichkeit Gottes. Es gefällt Gott, Menschen zu begnadigen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass der ewige Gott Sünde in seinem ewigen Ratschluss vorgesehen hat, bitte versteht mich nicht falsch. Er hat sie vorgesehen in seinem ewigen Ratschluss. Hätte er sie verhindern können? Zweifelsohne. Aber es entspricht seinem Wesen, dass er gesagt hat, Sünde muss in diese Welt kommen, damit ich Menschen begnadigen kann. Denn das ist sein Wesen. Und so ist Gott nicht der Urheber des Bösen, aber er sieht in seinem ewigen Ratschluss vor, dass Sünde in diese Welt kommen würde, damit er die Herrlichkeit seiner Gnade zum Ausdruck bringen kann. Nun, die Herrlichkeit der Sündlosigkeit wurde bereits im Garten verloren. Jede folgende Generation musste sündigen, weil sie wesensmäßig Sünder waren. Jeder Mensch ist wesensmäßig natürlicher, von Natur aus ein Schuldiger vor Gott, ein sündiger Mensch vor Gott und muss aufgrund seiner Natur auch sündigen. Somit bleibt die Herrlichkeit Gottes für den Menschen aufgrund mangelnder Gerechtigkeit unerreichbar. Er kann die Herrlichkeit nicht erreichen. Er kann nicht das sein, wozu er ursprünglich bestimmt wurde. Ohne die Erweisung einer anderen Gerechtigkeit und Herrlichkeit ist dem Menschen die ewige Trennung von Gott bestimmt. Und auf diesem Weg ist der Mensch. Wir alle waren auf dem Weg zur ewigen Verdammnis, die ewige Hölle, weil wir die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen können. Und es bedurfte einer rettenden Gerechtigkeit, die Paulus gegenüber den Ephesern auch als die Herrlichkeit seiner Gnade beschreibt. Und im dritten Kapitel des Römerbriefes beginnen, stellt er die Gerechtigkeit Gottes vor, die außerhalb des Gesetzes offenbar gemacht worden ist. Die Gerechtigkeit, die durch Glauben, sola fide, aus Glauben an Jesus Christus offenbar wurde. Die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, solus Christus. Paulus spricht von diesem Punkt an, von der Errettung, die in der Rechtfertigung aus Glauben allein und aus Gnade allein, allein durch Jesus Christus möglich ist. Kapitel 3, Vers 5, vielmehr Kapitel 3 bis Kapitel 5 des Römerbriefes sind wunderbare Höhen der Weisheit Gottes in Bezug auf seine Barmherzigkeit und seinen Erlösungsplan. Denn durch die Rechtfertigung aus Glauben, die Freisprechung aus Gnade mittels des Herrn Jesus Christus hat der Mensch als Resultat Frieden mit Gott, Freude in Bedrängnissen und Befreiung vom Zorn Gottes. Welch ein barmherziger Gott. Welch wunderbare Gerechtigkeit. Aber es geht weiter. Der Rechtfertigung folgend spricht der Freisprechung und Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes präsentiert uns Paulus in Kapitel 6 auf jetzt noch höherer Ebene die Heiligung, die man quasi als eine Art Demonstration der Gerechtigkeit verstehen kann. Er spricht von Heiligung und Sünde in Kapitel 6, von Heiligung und dem Gesetz in Kapitel 7 sowie von der Heiligung und dem Heiligen Geist in Kapitel 8. In diesen drei Kapiteln 6 bis 8 demonstriert Paulus uns die barmherzige Fürsorge unseres Gottes, wie die Umsetzung der Gerechtigkeit Gottes durch Gott jetzt in der Gegenwart möglich ist, durch seine barmherzigen Vorkehrungen, und zwar für den Glaubenden. Und er weist auf das ewige, garantierte Heil. Wir sehen an der unzerreißbaren Kette der Erlösung am Ende von Kapitel 8. Und es liegt Paulus sehr daran, den Römern die Barmherzigkeit Gottes in seiner Gerechtigkeit vor Augen zu malen. Und so steigt er höher und höher in der Landschaft der Weisheit und Erkenntnis Gottes und demonstriert seinen Empfängern, wie die Gerechtigkeit Gottes im Handeln mit seinem erwählten Volk Israel aussieht. Kapitel 9 bis 11. Wir mögen unterschiedliche Ansichten haben, geben uns den Einblick in das ultimative Beispiel der Barmherzigkeit Gottes, so wie sie im Leben seines Volkes Israel sichtbar werden wird. Nun, diese Kapitel zeigen uns die Hoffnung des Volkes, wie Gott diesem Volk in seiner Barmherzigkeit künftig Heil erfahren lassen wird, weil sie jetzt wohl Feinde des Evangeliums sind, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Römer 11, Vers 28, ich lese Römer 11 ab Vers 25. Und er sagt, ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Vers 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Vers 30, denn gleich wie auch ihr, die Heiden, einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Israels Unglaubens willen. So haben auch sie, Israel, jetzt nicht geglaubt, um der euch, den Heiden, erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie, Israel, Barmherzigkeit erfahren sollen. Vers 32. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Ist euch aufgefallen, wie oft hier von der Barmherzigkeit Gottes gesprochen wird? Erstaunlich. Erstaunlich. Wir können so dankbar sein für die große Barmherzigkeit. Und Petrus macht es so deutlich zu Beginn seines Briefes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, durch die Auferstehung seines Sohnes, ja, aus den Toten. Große Barmherzigkeit für große Sünder. Für mich reicht keine kleine Barmherzigkeit. Wir brauchen große Barmherzigkeit. Und beim Niederschreiben des Briefes und beim Nachsinnen über gerade diese Barmherzigkeiten, sollte man im Plural lesen, wenn wir zu Kapitel 12 kommen, wenn Paulus diese Dinge schreibt, beim Niederschreiben, kommt Paulus gewissermaßen den zuvor geistlich erklommenen Hügeln des Umlandes, jetzt kommt er auf die Spitze des Hermons. Er erklimmt den höchsten Berg Israels, für alle, die den Hermon nicht kennen. Der Hermon ist das höchste Felsmassiv Israels an der Grenze zu Syrien und dem Libanon. Ich spreche hier in einer Analogie. Auf der größten geistlichen Höhe des Massivs theologischer Wahrheiten kommt er ein in Kapitel 11 des Römerbriefes und er verfällt in einen Lobpreis. Und er ist zunächst einmal sprachlos. Und ich erinnere mich an eine Predigt von Sinclair Ferguson. Ja. Und er sagte, oh, oh, so fängt nämlich dieser Vers an, Vers 33 mit einem Omega. Oh, Paulus weiß nichts zu sagen. Er ist einfach begeistert von der Barmherzigkeit Gottes, von der Gnade, von all diesen Wahrheiten. Und dann setzt er fort, voller Staunen über unseren wunderbaren Gott, bringt er dann folgende Worte über die Lippen. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Und er ist auf diesen Höhen, auf diesen geistlichen Höhen, und er blickt gewissermaßen in die Täler, in die Tiefen und Täler des Reichtums Gottes, ohne deren Grund zu erkennen. Er kann nicht erkennen, wie tief Gottes Weisheit ist, wie tief Gottes Erkenntnis ist. Ihr Lieben, es gibt so viele Dinge, die wir im Wort Gottes nicht verstehen, und es ist gut so. Es ist so gut. Wir haben nicht einen Gott, den wir uns kurz mal in die Tasche stecken und sagen, ich habe Gott vollkommen erfasst. Ich begreife alles, was er tut. Ich kenne ihn durch und durch. Oh, wir können sein Wort verstehen. Und wir können sein Wort glauben, weil er uns den Glauben dafür schenkt. Aber verstehen tun wir nicht alles. Gott ist Gott. Und wir sind der Ton. Dieses Bild braucht Paulus im Römerbrief. Ton, der von einem Schöpfer gemacht worden ist, der spricht nicht zurück, der macht keine Vorwürfe seinem Gott, seinem Töpfer gegenüber. Wir sind Ton. Er ist der Schöpfer. Und so staunt Paulus. Und er kann sich gar nicht beruhigen. Und er sagt, oh, wie groß, wie tief ist dieser Reichtum. Wir können letztlich das nur sagen, wenn wir unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen. Wir haben heute davon gesprochen, wie schuldig, wie sündig wir sind, wie verdorben wir sind. Und es gibt keinen Menschen, der Gott gefallen kann in irgendeiner Art und Weise. Selbst als Christen, als Wiedergeborene können wir nicht meinen, weil wir heute mal ein bisschen mehr mit dem Herrn gelaufen sind, dass wir des Himmels würdig wären. Wir verdienen jeden Tag die Hölle. Wir leben aus seiner Gnade, weil seine Gnade anhält. Nun, die allgemeine Gnade Gottes wird eines Tages ein Ende haben für den Gottlosen. Und Gott wird den Gottlosen verdammen. Der Zorn wird über den Gottlosen kommen. Das ist gerecht. Dieser Zorn hätte uns treffen sollen. Aber der Herr Jesus Christus, der absolut Heilige, der Mensch wurde, der sich selbst entäußert hat, der auf die unabhängigen Eigenschaften seiner Gottheit verzichtet hat, um den Heilsplan zu vollbringen, um ein gerechtes, heiliges Leben zu führen. Er geht freiwillig an das Kreuz und lässt sich für uns stellvertretend strafen. Der Zorn seines Vaters trifft ihn. Gleichzeitig gilt uns die Gnade durch den Glauben. Durch den Glauben an ihn wird uns seine Gerechtigkeit zugeschrieben. Oh, ein wunderbarer Tausch, ein wunderbarer Tausch, wenn der Gerechte für die Ungerechten stirbt. Nun, sicherlich hätte man Gott bis zum Zeitalter des Neuen Testaments als ungerecht bezeichnen können. Paulus nimmt darauf Bezug, dass jetzt die Gerechtigkeit offenbart worden ist. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 25. Er spricht dort von Christus. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Jetzt geht es um die Gerechtigkeit, die durch Christus kommt. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte man sagen können, Gott, was machst du mit diesen Leuten? Warum vergibst du diesen Sündern? Und auf der Hirtenkonferenz, ich glaube Paul Washer war es, der darüber gesprochen hat, der erzählt hat, wie ist es, wenn wir, ich weiß nicht mehr genau das Beispiel, ich erfinde selbst eins gerade, wie ist es, wenn du ein Kind hast, das von einem Vergewaltiger vergewaltigt wird und es wird ins Krankenhaus gebracht und du kommst ins Krankenhaus und das Kind liegt elendig vor dir, ein vergewaltigtes, missbrauchtes Kind, und dieses Kind stirbt vor deinen Augen. Und man sagt dir, wir haben den Mörder, wir haben diesen Vergewaltiger gefasst. Morgen ist Verhandlung vor Gericht. Und du kommst voller Erwartung in das Gericht und du setzt dich in den Gerichtssaal und der Richter kommt und der Richter sagt, ich habe heute meinen guten Tag. Du, der Vergewaltiger, du kannst nach Hause gehen. Das ist unfair. Das ist nicht gerecht. Was würdet ihr sagen als Eltern? So ist Gott nicht. Gott vergibt nicht nur. Gnade bedeutet nicht nur, dass er der liebe Gott ist, der seine Augen zudrückt, sondern seine Gerechtigkeit besteht darin, dass er ein eigenes Sühnopfer hat, ein Opfer, das stellvertretend die Sünde auf sich nimmt, den Herrn Jesus Christus. Und so heißt es hier, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. Ihr Lieben, wir wissen alle, und der Hebräerbriefschreiber sagt es uns in Kapitel 10, dass es unmöglich ist, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen konnte. Die waren bedeckt. Ein Abraham wurde gerechtfertigt aus Glauben und konnte nur gerettet werden. Warum? Weil der Messias kommen sollte und sterben würde für seine Sünde. Jetzt ist diese Gerechtigkeit offenbart. Und diese wunderbaren Wahrheiten werden uns gezeigt hier in diesem Römerbrief. Und Paulus kriegt sich nicht mehr zusammen. Er ist einfach überwältigt. Und er lobt Gott, er preist ihn und sagt, wie unausforschlich sind seine Gerichte. Wie unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn erkannt? Oder wer war sein Mitberater? Wer ist er gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und wird ihm vergolten werden? Nun, rhetorische Fragen, die Antwort, niemand, niemand. Er ist es, von dem all diese Dinge stammen. Von ihm kommt alles. Und er hat alles getan, um sie durchzuführen. Und dann Vers 36, und achtet bitte genau auf den Wortlaut und erkennt die Teile dieses Verses. Denn da heißt es, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Drei wesentliche Fragen, die wir an diesen Vers in Vers 36 stellen wollen. Drei Fragen, die uns lehren werden, warum Gott allein die Ehre gebührt. Diese Erkenntnis wurde durch die Reformatoren in einem dunklen Zeitalter wiederentdeckt. Sie sind nicht die Erfinder, aber sie haben es wunderbar artikuliert. Und die erste Frage, die wir stellen an diesen Text, an diesen Vers ist, wer ist der Urheber und die Quelle unserer Erlösung? Zweite Frage, wie hat der Urheber und Handelnde unsere Erlösung gewirkt? Dritte Frage, wozu hat der Urheber und Handelnde unsere Erlösung bewirkt? Und ich werde diese Fragen kurz beantworten. Ich weiß, wir sind alle recht müde geworden. Aber die drei Fragen mit einer Kurzbeantwort, die Quelle und den Ursprung unserer Erlösung wollen wir sehen. Wir wollen das Mittel unserer Erlösung und drittens das Ziel, den Zweck unserer Erlösung erkennen. Jeder einzelne Punkt bei der Beantwortung dieser Fragen war in der Kirche im Spätmittelalter zur Zeit der Reformation korrumpiert. Die Quelle der Erlösung lag nach menschlicher Ansicht bei Gott und Mensch. Und nicht, wie die Heilige Schrift es betont, bei Gott allein. Wie kam das? Nun, die Bibel, so haben wir gesehen, war für die Kirche als göttliche Quelle des Redens nicht ausreichend. Sie wurde in ihrem eigenen Anspruch, Wort Gottes zu sein, abgelehnt. Wir haben gehört, die Traditio, das Reden der Menschen, wurde hineingemixt. Und so ging die klare Lehre über den Ursprung und die Quelle der Erlösung verloren. Aber wo liegt die Quelle? Wo liegt der Ursprung der Erlösung? Und dazu schlage ich immer wieder gerne, ich liebe den Epheserbrief, Kapitel 1 auf. Und dort lesen wir eine spezifische Antwort auf unsere erste Frage. Wo liegt der Ursprung unserer Erlösung? Und das wird in einem Lobpreis ausgedrückt. In Vers 3 heißt es dort, gepriesen sei der Gott unseres Vaters, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Beziehungsweise viele Ausleger glauben, dass in Liebe zu Vers 5 gehört. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Hier werden alle drei Fragen beantwortet. Aber wir sehen, der Ursprung der Erlösung liegt bereits vor der Schöpfung, in der Vergangenheit, in der ewigen Vergangenheit, in dem ewigen Ratschluss Gottes. Gott ist derjenige, der alles durchführt. Vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt. Ihr Lieben, je mehr wir über uns erfahren, je mehr wir uns das Wort Gottes vor Augen führen, wir haben heute gehört, dass der natürliche Mensch, was ist geistlich krank? Tot. Er ist geistlich tot. Nun, ich war Rettungssanitäter auf dem Alaska Highway in Kanada und ich bin öfter an Unfallstellen gekommen und manchmal habe ich Tote gesehen und mit den Toten gesprochen, aber ich habe keine Antwort gekriegt. Ich konnte reden, ich konnte schütteln, ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe keine Antwort bekommen. So sind wir geistlich in unserem natürlichen Zustand. Wir sind geistlich tot. Wir nehmen nichts wahr. Oh ja, sagst du, ich habe mich für Christus entschieden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns entschieden. Das sehe ich auch ein. Das ist die menschliche Seite der Wiedergeburt. Aber warum haben wir uns entschieden? Warum hast du überhaupt auf das Wort Gottes zugehört? Ich denke an Lydia war es in Apostelgeschichte 16. Eine markante Aussage dort. Die Purpurhändlerin dort aus der Stadt Thyatira, sie hörte zu. Und da heißt es, nur ein kleiner Nebensatz, und der Herr tat ihr das Herz auf. Wer tat ihr das Herz auf? Der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Interessant. Warum hören wir zu? Warum fangen wir an, auf das Wort Gottes zu hören? Weil Gott uns das Herz auftut. Er ist der Handelnde. Er ist der Ursprung, weil er seine ewigen Vergangenheit so bestimmt hat, dass es so sein würde. Ihr Lieben, nicht nur für unseren Glauben und die damit verbundene Erlösung, sondern auch für im Physischen ist Gott Ursprung und Quelle aller Dinge. Er hat auch alles geschaffen. Wenn Gott alles geschaffen hat, dann gibt es keinen Raum für Zufall. Dann gibt es keinen Raum für Evolution. Wenn das so wäre, dann könnte Gott nicht die Ehre bekommen. Er hat alles gemacht. Im Anfang war Gott. Und Gott schuf die Welt. Und er brauchte kein Zufall. Zufall gibt es gar nicht. Zufällig blödes Wort. Gott schuf die Welt. Und da das tat, gibt es weder Raum für Zufall noch Platz für eine Evolution. Da, wo Gott nicht als alleinige Quelle der Schöpfung und der Erlösung gesehen wird, da hat der Mensch einfach ein falsches Denken hinzugefügt. Die Bibel zeigt uns auf, Gott ist der Handelnde. Du kannst nichts, du bist tot. Und das ist das deutlichste Bild, was uns Paulus gibt im Epheserbrief. Aber er hat uns was. Er hat uns mit Christus auferweckt, heißt es dort, die wir tot waren in unseren Übertretungen und Sünden. Und dann hat er uns Glauben geschenkt. Und was ist dieser Glaube? Ist das mein Werk? Nein, es ist eine Gabe Gottes, damit wir was tun? Damit wir uns nicht rühmen. Denn es gibt keinen Platz zum Rühmen. Es ist sein Werk. Nun aber, es wurde nicht nur die Quelle der Erlösung gepaart in der Kirche, Dann auch die Mittel der Erlösung wurden in der Kirche vor der Reformation vervielfacht. Die Mittel der Erlösung lagen nach kirchlicher Ansicht wohl zum Teil in Christus, aber eben auch in der Kirche, dem Papst, der Maria, sowie in einem Sakramentalismus, in den überschüssigen Gnadenmitteln der Heiligen. Wir haben schon vom Ablass gehört, der übrigens angeboten wird, den man noch, ich glaube, die richtige Terminologie ist, die man gewinnen kann, also nicht auf eine Art von Lottospiel, sondern indem man finanzielle Mittel zur Verfügung stellt und besondere, wunderbare Werke einsetzt. Ja, die überschüssigen Gnadenmittel, der Heilige, die ja nur brach rumlegen und über die Kirche Verfügung hat, die kann die Kirche dann per Ablass jemand anders zuschreiben. Sogar jemand, der schon im Fegefeuer ist. Natürlich nur einem Gläubigen, der irgendwann wieder da rauskommt, der durch die Taufe zum Leib gehört. Nun, es wurde gepaart mit den überschüssigen Gnadenmitteln und auch deren Reliquien. Das sind diese Überbleibsel dieser Heiligen, die angebetet wurden und die nicht nur angebetet wurden, sondern von denen man große Wunder erwartete. Und die Gnaden spendeten. Und so wurde aus einem Werk Gottes, aus dem Monergismus, aus dem, das Gott es alleine macht, ein Synergismus, ein Zusammenwirken in der Erlösung. Und das ist einfach unbiblisch. Das ist ein falsches Evangelium. Und wie ich bereits in den ersten zwei Worten Antworten gesehen, wie ihr das gesehen habt, ging es nie um Gott allein in dieser Kirche. Der Mensch wollte immer irgendwie in einer Art und Weise involviert sein. Das Ziel und der Zweck der Erlösung war in der kirchlichen Ansicht die Ehre von Mensch und Gott. Der Papst und die Kirche wurden unangemessen verehrt. Maria wurde, und wird sie immer noch, gehuldigt und angebetet, genauso wie kirchliche Würdenträger, die Heiligen und deren Überbleibsel, die Reliquien. Es war eine Kirche voller Abgötter. Dies ist bis zum heutigen Tag. In der Schrift jedoch sehen wir wiederholt, dass die Gerechtigkeit in Jesus Christus offenbart, durch ihn allein bewirkt wurde. Solus Christus. Der Mensch fällt aufgrund seines natürlichen Zustandes als Sünder und geistlicher Toter einfach aus. Er ist komplett außer Gefecht gesetzt, um irgendetwas zu bewirken, geschweige denn seine Erlösung. Der Mensch ist der Erlöste, nicht der Erlöser. Und bei dieser dritten Frage, dem dritten Punkt, möchte ich ein wenig verweilen. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ich überhaupt hatte, aber sollte eigentlich schon um 6 aufhören, oder? Ja, ich werde es ein bisschen kürzen. Okay. On the fly. Mhm. Ja. Guck mal, wie ich das mache. Ja, in dem Text von Römer 11, 36 heißt es, denn von ihm, das ist die Quelle, der Ursprung, und durch ihn, das ist das Mittel, und für ihn, das ist dieser dritte Punkt, sind alle Dinge, ihm sei die Ehre. Alles ist für Gott gemacht. Nach der Feststellung des Paulus, dass Gott Quelle der Errettung und das Mittel der Errettung selbst ist, sagt er, dass Gott auch das Ziel aller Rettung ist. Für ihn sind alle Dinge. Und es ist erstaunlich, wie oft die Schrift Bezug nimmt darauf, dass Gott die Ehre sei. Das tut er nicht nur am Ende des ersten Teiles, sondern überhaupt am Ende des Römerbriefes tut er das nochmals, dort am Ende von Kapitel 16, heißt es in Vers 27, ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Es gibt keinen Streitpunkt darüber. Wir wissen selbst, dass wir dazu aufgefordert sind, im ersten Korintherbrief, Kapitel 10 und Vers 31, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut alles was zu Ehre Gottes. Wir sind dazu aufgefordert, ihm die Ehre zu geben, denn von ihm kommt alles und durch ihn ist alles geschaffen. Es gibt keinen Raum für irgendjemand anderes. Mit anderen Worten, der gesamte Erlösungsplan ist darauf ausgerichtet, dass Gott angebetet wird. Und ich mache es ganz kurz. Gott in seiner Dreifaltigkeit, in drei Personen, der dreieinige Gott, ist als Vater und als Sohn und als Heiliger Geist beteiligt in der Errettung des Menschen. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn. Der Brautpreis ist sein eigener Sohn. Und in Christus ist das Heil allein. Er steht im Zentrum. Und trotzdem ist der Heilige Geist beteiligt an unserer Rettung. Er führt dazu, er überzeugt uns davon, dass wir Sünder sind. Das ist seine Aufgabe. Er überführt uns. Er zeigt uns das. Wir lesen das Wort Gottes und wir stellen fest, ich bin ein Sünder. Das ist der Autor der Schrift, der uns überführt von unserer Sünde. Er ist derjenige, der uns versiegelt, dass wir eines Tages dort ankommen, wo Gott uns haben will. Epheser 1, 13, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dieses Siegel können wir nicht brechen. Epheser 4, Vers 30. Gott hat uns versiegelt als Geist Gottes. Und dort im Epheser Kapitel 1 sehen wir die drei Persönlichkeiten Gottes, wie sie in der Erlösung mitwirken. Aber Christus wird erhöht. Ihm wird die Ehre gegeben, weil er sich selbst erniedrigt. Und wir haben davon gehört, er verlässt die Herrlichkeit. Er lebt als ein Mensch, er wird Mensch, verlässt nie Gottheit. Er ist immer Gott, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und er wirkt durch ein heiliges Leben und ein heiliges Opfer als ein Sühnopfer, das Genugtuung bewirkt für den Vater. Eine Gerechtigkeit, die vor dem Vater Bestand hat. Und er kehrt zurück in seine Herrlichkeit. Und dort möchte er uns haben und dort wird er uns hinbringen, weil wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Nein, die scheinbare Anbetung war letztlich in der Kirche nur Götzendienst. Die Kirche war in einem Wirrwarr der Verehrung verstrickt. Neben Gott wurden die Engel angerufen, man betete die Apostel an. Verehrung galt den heiligen Märtyrern, den toten Heiligen. Und eine Vorrangstellung in der Anbetung hatte natürlich Maria inne. Und ich würde behaupten, dass sie als Gottesmutter am meisten verehrt wurde, weil man glaubte, dass ihre Fürbitte die effektivste von allen diesen Fürbittern sei. Wenn man sich in der Anrufung an diese Fürbitter wendete, dann hat man ihnen dort einfach den ganzen Kummer und alle Sorgen präsentiert. Man brachte ihnen somit auch Ehre entgegen, die gemäß der Schrift nur Gott allein gelten sollte. Und das sieht man auch an den Bauten. Zum Beispiel, die man für diese Fürbitter errichtete, nicht nur Bilder und Standsäulen wurden aufgebaut, sondern ganze Kirchen wurden den Heiligen gewidmet, Altäre wurden den Heiligen gewidmet und gebaut. In den Kirchen stiftete man für diese heilige Person bestimmte Feste zu Ehren dieser Leute. Man brachte auf ihnen geweihte Altäre auch Opfer und Gaben dar. Und es war eine gängige Gewohnheit, bei ihren Namen zu schwören. Man legte in ihrem Namen nicht selten Gelübde ab und pilgerte regelmäßig zu ihren Grabstätten. Die von diesen Heiligen bewahrten Reliquien wurden selbst angebetet und man erwartete von diesem Gegenstand der toten Heiligen außerordentliche Geschehnisse, übernatürliche Geschehnisse, Wunder. Die Reliquien galten als Mittel des Schutzes und wurden deshalb angebetet. Ihr habt alle davon gehört. Wenn man das Holz, die Holzsplitter des Kreuzes zusammentragen würde, könnte man wahrscheinlich eine ganze Stadt bauen davon. Irgendetwas ging damals schon nicht ganz richtig, denn die Ehre, die nur Gott allein gebührte, wurde jetzt den Menschen, die man verehrte, geteilt. Statt den Schöpfer zu ehren, galt jetzt dem Geschöpf ebenso die Ehre. Und ich kann mir nicht helfen, ich muss aber immer an Römer 1 denken, wo Gott die Menschen beschreibt und wo Paulus genauestens beschreibt, wie Gott mit ihnen deshalb umgehen wird. Da heißt es in Römer 1, 24, darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, aufgepasst, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Ein Vertauschen. Und so ist es heute noch. Der Mensch verehrt sich selbst, er bewundert sich selbst, er betet sich selbst an. Geht nur mal beim McFit vorbei, in ein Fitnessstudio, vor den Spiegeln. Und die Gewichte werden, und sind meine Muskeln schon größer geworden. Das ist Selbstanbetung. Das ist nichts anderes als Selbstanbetung. Und die Kirche widmete sich schon vor der Reformationszeit der Abgötterei zu. In 2. Mose 20,3 steht eindeutig, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Abgötterei weift man der Kirche von der protestantischen Seite zu, hauptsächlich aufgrund der Anbetung von Heiligen. Und dann versuchte man geschickt, irgendwie diesen Vorwurf zu entschärfen. Und man sprach schließlich in der Kirche nicht mehr von Anbetung der Heiligen, sondern man sprach von der Anrufung der Heiligen. Kleine Namensänderung, großer Effekt für die Selbstverführer. Katholische Theologen sagten damit, dass man die Heiligen ja nicht anbete, sondern nur anrufe, um sie zu bitten, als Fürbitter Gott zu wirken. Und so wies die Kirche den Vorwurf der Abgötterei von sich und betonte danach auch immer wieder, dass alle Anbetung nur Gott gebühre. Oh, die Kirche spricht auch von der Gnade Gottes. Aber wir haben schon gehört, wie die Gnade in der katholischen Kirche aussah. Nun, was halten wir davon, dass sie sich geändert haben? Beten sie wirklich nur Gott an? Nun, das sei ferne, das so zu verstehen. Von dieser Aussage war gar nicht zu halten, denn eine Anrufung der Heiligen impliziert bereits etwas, die der Anbetung gleichkommen. Wenn ich einen toten Heiligen anrufe, was impliziert das? Erstens, dass dieser tote Heilige irgendwo rumschwirrt und Allgegenwart besitzt. Das ist eine unmitteilbare Eigenschaft Gottes. Die gehört allein Gott, Allgegenwart. Das ist nur Gott. Ein toter Heilige kann nicht überall da sein, wo ich ihn anbete. Wenn ich einen toten Heiligen um etwas bitte, dann impliziert das auch, dass er Allwissenheit hat, dass er sofort weiß, wovon ich rede. Auch diese Eigenschaft ist eine unmitteilbare Eigenschaft Gottes. Es ist Gotteslästerung. Und ich springe ein bisschen hier rüber. Wir haben nicht die Zeit, die Vielfalt von Ehelehren der Kirche zu betrachten. Mir wird immer schlecht dabei, wenn ich darüber nachdenke. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Reformatoren diese Dinge durchblickt haben. Und das nicht, weil sie Intellektuelle waren, sondern weil der Geist Gottes ihnen das aufschloss und sie auf einmal Erkenntnis bekamen. Ich stehe nicht als Gläubiger hier, weil ich so ein toller Typ bin, weil ich ein Intellektueller bin. Ich bin so dumm, wie nur andere nur denken kann. Ich bin nichts Besonderes. Es gibt viel intelligentere Leute als mich. Nur die anderen Leute sind Narren, weil sie glauben, es gibt keinen Gott. In Bezug auf Leben sind sie Narren, aber sie können sehr intelligent sein. Intelligente Narren. Nun, Gott schuf die Welt allein und errettete allein. Und er spricht von der Herrlichkeit Gottes, die uns in der Gnade zuteil wird. Wen ehren wir deshalb? Nur Gott. Um es auf den Punkt zu bringen. Was bedeutet das? Jetzt ehren wir Gott. Oh, wir gehen morgen alle in den Gottesdienst. Dann beten wir Gott an. Nein. Lass uns die Schrift selber fragen. Paulus, nachdem er auf der Höhe, der geistlichen Höhe des Hermanns angekommen ist und begeistert war, hat nicht aufgehört. Er hat nicht gesagt, hier ist das Buch zu Ende. Sondern Kapitel 12 ist einfach ein wunderbares Kapitel. Und der Anfang des Kapitels zeigt uns deutlich, was Anbetung ist. Wie wir Gott anbeten, wie wir ihm die Ehre geben. Und dort heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten oder im Blickfeld dieser Barmherzigkeiten, von denen ich euch gerade geschrieben habe, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer Logikos, euer vernünftiger Gottesdienst. Ihr könnt alle Sonntagmorgens Halleluja singen. Ihr könnt alle Gott preisen mit unseren Lippen. Unser Gottesdienst, unsere Berufung ist, dass wir uns selbst geben. Nicht wie im Alten Testament als tote Opfer, die sich für irgendjemanden erschießen lassen, sondern als lebendige Opfer, die sich selbst verleugnen, die ihm nachfolgen. Ein heiliges und wohlgefälliges Opfer, sich absondern von dieser Welt und für ihn zu leben. Egal, was Menschen um uns herum sagen. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an. Unterscheidet euch davon. Habt keine Angst, wenn ihr nicht genau die gleichen Musikstil habt wie in der Welt. Wenn AC/DC etwas vorgibt, das ist schon lange her, ich weiß, ich bin ein bisschen stehen gebliebener Hippie, ja. Oder was immer gerade für ein Heavy Metal dran ist. Wir müssen nicht alles importieren. Wir sind anders. Wir unterscheiden, wir sollen heilig sein, wir sollen es absondern von der Welt. Wenn jemand aus der Welt gerettet wird und Das heißt, so ein Drogenjunkie, der hat gar keine Lust auf unsere komische Musik. Der hat in der Welt viel bessere Musik gehabt. Der sagt, ich will geistliche Musik haben. Ich will das haben, was den Herrn ehrt. Passt euch nicht an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Ihr Lieben, und das wünsche ich uns, dass wir den Herrn ehren mit dem, was wir denken. Du magst sagen, ich ehre Gott, ich tue alles. Vielleicht wie der reiche Jüngling, ich habe alles getan. Ich habe alles getan. Oh, wirklich. Und ich glaube, ich könnte jeden von euch überzeugen, dass ihr an allen Gesetzen schuldig geworden seid. Wir müssen den Geist des Gesetzes verstehen. Und das Gesetz war dazu da, um es zu zeigen, dass wir alle schuldig sind vor Gott. Und die Tieropfer waren einfach nur dafür da, um uns immer wieder zu erinnern, wie hässlich Sünde ist. Immer wieder Blut an den Händen kleben. Und es kam zu einer jährlichen Erinnerung an die Sünden. Das Gewissen konnte nicht beruhigt werden durch die Tieropfer. Dafür brauchte es Christus. Und deshalb wollen wir unsere Gedanken erneuern. Wir wollen uns auf ihn konzentrieren, damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nun, Errettung ist kein Selbstzweck. Es ist zu Gottes Ehre. Wir sind bestimmt, damit wir tadellos und heilig vor ihm sind. Gott soll sich freuen. Und wenn die Gemeinde klein ist, dann macht es nichts. Gott hat andere Landkarten. Ich stelle mir das immer so vor, dass Gott alle seine Engel zusammenruft und sagt, hey, schaut mal, diese Menschen tun, was ich sage. Dann haben wir unser Ziel erreicht, unseren Zweck erfüllt. Es geht nicht um Megagemeinden, es geht nicht um Zahlen. Es geht um eure Treue, um eure Heiligkeit, damit Gott geehrt wird. So loben wir ihn. Oh ja, wir loben ihn auch mit unseren Liedern. Wir loben ihn mit unserem Mund. Aber wir müssen integre Menschen sein. Das, was wir sprechen, müssen wir auch leben, damit das Evangelium nicht in Verruf gebracht wird. Und so danken wir dem Herrn für Männer in der Reformationszeit, die das wieder aufgegriffen haben und das wunderbar artikuliert haben, dass wir diese Dinge neu verstehen. Wir wüssten nicht, wo wir wären, aber möge der Herr uns eine Reformation schenken, eine Hinwendung zu seinem Wort, zu verstehen, dass er derjenige ist, der alles getan hat, derjenige, der Ursprung und Quelle unserer Erlösung ist, sowie das Ziel. Möge der Herr das schenken. Lasst uns noch zusammen beten. Herr, wir müssen innehalten und zugeben, dass wir deiner nicht würdig sind. Wir haben nichts Gutes in uns. Und wir wissen sogar, dass wenn irgendetwas Gutes aus uns herauskommt, es muss von dir sein, weil wir sind in der Lage, nichts zu produzieren. Allein dein Geist wirkt uns in uns die Frucht, die Liebe, die Freude, die Freundlichkeit, die Treue, die Selbstdisziplin, all diese Dinge wirkst du allein in unserem Leben und deshalb gebührt dir allein die Ehre. Und Herr, möge unser Leben das zeigen und ausdrücken, dass wir dich anbeten, dass wir nicht heuchlerisch sind. Und trotzdem müssen wir immer wieder feststellen, dass wir uns vor dir verschulden, dass wir auf die Nase fallen, wie der Schreiber der Sprüche sagt, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht auf. Herr, wir wollen aufstehen und wollen vorangehen mit dir. Wir wollen dich lieben. Wir wollen dein Wort lieben. Wir wollen dein Wort in unserem Herzen wohnen lassen, auf dass wir nicht wieder dich sündigen. Wir wollen das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen, weil du uns so veränderst. Und so danken wir dir von ganzem Herzen einfach für die wunderbaren Wahrheiten, die wir heute im Laufe des Tages hier hören durften. Und mögen wir wahre Täter deines Wortes sein. Und nicht nur Hörer allein, die sich selbst verführen. Wir betonen, wie der Schreiber selbst, Jakobus, das Sein. Wir wollen nicht nur irgendwelche Dinge anhäufen, irgendwelche Werke tun, losgelöst von einem veränderten Wesen. Wir wollen es sein. Wir wollen dich lieben und aus Liebe dir gegenüber Werke vollbringen, die du bestimmt hast, dass wir darin wandeln sollen. So bete ich für meine Geschwister, segne uns, behüte uns. Mögest du dich freuen an deinen Kindern. In Jesu Namen. Amen.